AdStars, 100% Social Media, 100% schlau. Der AdSlam Podcast mit Themen rund um Facebook, Instagram, TikTok und mehr. Hier erfährst du, wie du mit Social Media deine Business-Ziele erreichst und dein Unternehmen erfolgreich vermarktest.
Der AdStars Podcast wieder mit einer neuen Folge und wir haben einen Special-Gast dabei, aber vorher die viel, viel wichtigere Frage. René, welche Folge haben wir?
36, oder?
Aber du darfst nicht fragen, oder? Damit man, du musst mein Fels in der Brandung sein, der immer weiß, welche Folge wir haben. Also du vermutest 36 oder du weißt es?
36 würde ich jetzt tippen.
Okay, das ist natürlich, das wird immer schwächer, René. Aber dafür haben wir jemanden sehr starken dabei. Wir haben einen Special Gast zugeschaltet. René, möchtest du vielleicht mal ihn introducen und dann stellt er sich selber vor?
Jo, also ich glaube, das ist der Gast, der uns beide zusammengebracht hat, würde ich sagen, Chris Benecke am Start. Und wir haben uns tatsächlich kennengelernt über Instagram, damals als wir alle wahrscheinlich oder als ich angefangen habe, 2018, 2019 ungefähr, hat Chris uns mal so eine kleine WhatsApp-Gruppe gebaut und dann sind wir irgendwie alle drei in Kontakt gekommen und das ist eigentlich echt cool, dass wir auch jetzt erst dann den Podcast aufnehmen. Aber ich freue mich richtig, dass du hier bist. Und ich würde, glaube ich, sagen, stell dich am besten selber vor. Dann
wer bist du, was machst du?
Erstmal vielen, vielen Dank, dass ich heute mit dabei sein darf. Richtig krass, wie lange wir uns jetzt eigentlich schon mittlerweile kennen. Genau, Chris. Ich habe eine Agentur für das Thema Online-Kurse und interne Weiterbildung, also sowas wie Mitarbeiter-Onboarding, Mitarbeiterschulung und machen natürlich auch noch so ein bisschen Grafikdesign, also sowohl Social-Media-Grafiken als auch Print und Medien. Und das ist so alles in eine Agentur reingepackt, die sich Off-Hype nennt. Genau. Und das machen wir jetzt schon ein paar Jahre.
Voll gut. Also vielleicht, ich versuche mal die Geschichte so ein bisschen zusammenzufassen. Für mich, also aus meiner Perspektive war das so, ich war im Urlaub und dann hast du, glaube ich, Chris, so eine Gruppe aufgemacht, weil du meintest, da ist noch so ein René, der ist auch total smart und macht was mit Marketing. Und damals haben wir noch, glaube ich, keine Sprachnachrichten genutzt, sondern vielleicht gab es da noch nicht mal welche. Jedenfalls haben wir uns einfach nur immer Texte hin und her geschoben. René hatte auf Instagram kein Profilbild, das heißt für mich war René irgendwie auch so in unserem Alter, Chris, ne, so ein bisschen älter, irgendwie so ein 30, 35-Jähriger, wie auch immer und dachte ich so, jetzt sind wir hier eine coole Crew. René ist definitiv jünger, aber das Witzige war halt wirklich, dass wir anfangs diese WhatsApp-Gruppe gegründet haben und einfach, glaube ich, wir alle waren drei so die Carousel-Boys, ne, wir haben alle angefangen mit diesem Carousel-Format und uns da einfach austauschen wollen. Ich glaube, wir, Chris, hatten sogar mal ein Instagram Live zum Thema Events. Witzig.
Genau.
Dann hattet ihr bestimmt auch mal ein Instagram Live, ihr beiden zusammen, ne?
Ja. Yes.
Also es war ja irgendwie früher noch so ein bisschen irgendwie anders, ne? Genau. Ich glaube, wir, Daniel, waren dann irgendwie das allererste Mal auch, haben, glaube ich, sogar telefoniert gehabt damals noch.
Wahnsinn!
Ein Fax geschrieben habt ihr noch.
Und genau, dann sind wir dann so in Kontakt gewesen und dann hast du ja auch so ein bisschen aus der ganzen Historie von dir erzählt. Genau, und dann habe ich uns drei irgendwie in eine Gruppe reingehauen, weil ich gesagt habe, okay, drei coole Dudes, die irgendwie Bock haben, da ein bisschen was zum Machen und jeder hat ja irgendwie auf seinem Gebiet so die Expertise. Und ich gesagt, okay, lass uns eine Gruppe einfach zusammen machen, bisschen austauschen und ja, seitdem sind wir jetzt irgendwie alle drei in Kontakt.
Voll und ich glaube, jeder hat so einen anderen Weg eingeschlagen. Erzähl mal deinen Weg, Chris. Also vielleicht, was meintest du, René, 2018, 2019 war das?
Ja, ungefähr so.
Ich weiß noch, dein Weg, Chris, war ja tatsächlich so, du hast dir so eine Selbstständigkeit aufgebaut, nebenberuflich quasi, ne? Also es war ja bei dir so wirklich krass eigentlich. Du hast eine krasse Story, erzähl doch mal.
Also ich weiß nicht, ob sie krass ist, weil wenn ich so gucke, bei dir, Daniel, ist ja auch krass, wie sich das entwickelt hat. Aber ja genau, also ich habe ja angefangen so klassisch wie irgendwie alle dann so 2017, 2018 alle in Richtung Social Media Marketing gegangen und da bin ich eben auch mit rein und aufgesprungen auf diesen Zug. Und habe am Anfang so ein bisschen noch Selbstfindungsphase gebraucht. Ich habe alles Mögliche in Richtung Social Media Beratung gemacht. Dann habe ich ja irgendwann gesagt, okay, ich will gerne ein Thema machen. Und dann war das ja das Thema Community Management. Und habe mich da dann, glaube ich, so 1,5 bis 2 Jahre eigentlich in die Richtung positioniert. Und dann nach diesen 2 Jahren wo ja trotzdem so der Überbegriff Social Media Marketing war, habe ich gesagt, okay, ich möchte gerne in eine andere Richtung gehen. Und dann war es ja das Thema digitale Produkte. Und aus diesem Thema digitale Produkte heraus habe ich gesagt, okay, lass mich auf Online-Kurse fokussieren. Und daraus ist dann eigentlich diese Agentur auch Off-Hype entstanden. Hab gesagt, okay, lass uns wirklich nur Produkte machen. Ich wollte auch so ein bisschen mehr aus diesem Beratungsthema raus und mehr eigentlich in die Dienstleistung rein. Das war für mich so der Schritt, wo ich gesagt habe, da fühle ich mich irgendwie wohler. Und habe dann eben gesagt, okay, Online-Kurse. Dann war noch so, wie kann ich jetzt halt nicht nur die klassischen Berater, Coaches und so weiter mit Online-Kursen abholen, sondern vielleicht auch mehr in die Richtung größere Unternehmen reingehen, mittelständische. Und da kam dann eben das Thema nochmal Mitarbeitereinstellung, Mitarbeiterförderung, Weiterbildung, Onboarding, diese ganzen Themen. Und das war dann so der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, das ist jetzt wirklich das, worauf ich Bock habe. Lass uns das ausbauen. Und das ist jetzt, wo wir eigentlich angekommen sind, wirklich so in dem Bereich Online-Kurse, digitale Produkte natürlich im größeren Sinne. Aber das war so ein bisschen der Weg. Und das hat sich natürlich über, ich glaube jetzt fast vier Jahre wahrscheinlich hingezogen, fünf Jahre, immer wieder auch natürlich dann diese Umpositionierung. Und dann, wenn du natürlich dann ein neues Feld irgendwie in Angriff nimmst, merkst du auch mal, klar, so einen kleinen Dip, ne, dass dann die Kunden das nicht gleich am Anfang checken. Also ja, viel, viel passiert, aber das ist jetzt der Space, wo ich mich zu Hause fühle.
Voll. Ich würde gerne ein Thema da mitnehmen. Da kann dann auch der René nämlich richtig gut mitreden, weil ich glaube, das passiert vielen, dass sie vielleicht in ihrer Instagram-Journey merken, das ist gar nicht so mein Thema, ich würde mich gerne woanders hin entwickeln. Und dann kommen nämlich diese Fragen, mache ich mir eine neue Seite auf, kann ich mit der alten Seite arbeiten, was passiert mit meinen Followern? Ich finde aber so kurz mal unterm Strich komplett richtig, was du sagst, das, was dir am meisten Spaß macht, weil es bringt dir am Ende nichts, selbst 100.000 Follower in einem Account zu haben mit einem Thema, das dich gar nicht reizt, wo du sagst, da kann und will ich mich nicht weiterentwickeln. Also das erstmal gratuliere, weil das ist, glaube ich, das tut oder da tun sich viele mit schwer. Aber das ist, glaube ich, ne, René, das können wir vielleicht mal aufgreifen, weil ich finde das super spannend, weil das tatsächlich kriege ich oft diese Frage gestellt. So, oh, ich will mich jetzt noch dahin positionieren. Darf ich mit meiner jetzigen Community das machen? Darf ich es nicht? Also meine Frage wäre deshalb einfach, was ging vielleicht in dir vor und wie war so der Weg? Also was hast du da entschieden, wie machst du das publik, machst du es nicht? Also was ging da so bei dir vor sich?
Also ich glaube so, was man auf jeden Fall sagen kann und wahrscheinlich gibt mir da der René auch recht und vielleicht hat da der René auch
ein paar. Er gibt dir immer recht.
aber ich meine, das ist so eine Entscheidung, die man einfach treffen muss. Ne? Also jede Umpositionierung endet halt da drin auch, dass natürlich bei Social Media die Leute es erstmal checken müssen und dass es am Ende des Tages immer bedeutet, auch die Follower zu verlieren, weil nicht jeder dann Bock darauf hat, das neue Thema, was man halt dann irgendwie verfolgt. Und ich habe ja mein Profil gestartet mit Fitness. Damit war es so der Start auf Social Media und ist dann übergegangen in ein privates Profil, von dem privaten Richtung Social Media Marketing, von Social Media Marketing in digitale Produkte. Ich habe einfach mit diesem Profil alle Phasen durchgemacht, die man halt auch so im Leben hat. Und es hat sich natürlich nie positiv darauf ausgewirkt, wie sich die Followerzahlen entwickelt hat. Aber es war mir persönlich dann egal. Also natürlich hat es mich auch irgendwie unter Druck gesetzt und gestresst, dass ich merke, ich mache da extrem viel und es passiert inzwischenzeitlich nichts. Aber ich habe mich da einfach durchgebissen, weil ich gesagt habe, ich habe da keine Lust, jetzt irgendwie 30.000 verschiedene Profile immer wieder neu anzufangen. Und so wie sich eben mein Business entwickelt, so entwickle ich mich und so muss ich auch mein Social-Media-Profil entwickeln. Und die Leute, die da Bock drauf haben, die bleiben. Und die, die halt keinen Bock haben, die bleiben nicht. Ob das jetzt strategisch für das Social-Media-Profil das Beste ist, wahrscheinlich nicht. Vielleicht wären da andere Strategien richtiger oder besser gewesen. Aber für mich war das der richtige Weg, weil ich gesagt habe, mir ist jetzt erstmal in Anführungsstrichen das Social-Media-Profil weniger wichtig, sondern mehr wichtig, dass ich mich persönlich mit dem Business identifizieren kann und dass letztendlich auch die Kunden da sind. Und ich konnte das mit dem, was ich auf meinem Social-Media-Profil hatte, und das sind ja jetzt aktuell immer noch nur 5.000 Follower, glaube ich, und mit denen kann ich aber trotzdem das bestreiten, was wiederum zeigt, dass nicht die Followerzahl das Wichtige ist, sondern die richtigen. Und das habe ich bis dato immer damit geschafft und auch jetzt ja noch. Also ich würde mal sagen, 90% meiner Kunden kommen, wenn dann über Social Media oder sie kommen über Weiterempfehlungen. Also ich mache zwischendrin immer wieder mal Ads auch, ne, und auch mal hier mal ein bisschen über Google was für die physischen Produkte, da haben wir auch eins. Aber der Großteil meiner Kunden kommen nur über das, was ich seit Jahren auf Social Media mache, LinkedIn und Instagram und Weiterempfehlungen. That's it, mehr mache ich nicht.
Krass. Aber da habe ich noch einen Gedanken zu, weil das, was du gesagt hast mit dieser Transformation in deinem Profil, theoretisch, mir geht das genauso, dass ich mir denke, okay, ich könnte jetzt nur Organic Marketing Tipps geben, ich könnte aber auch zeigen, wie könnte ich auf Social Media Geld verdienen, aber auch genau diese ganzen Struggles, die halt jeder irgendwie am Tag hat, so wie kriege ich meine To-Dos gelöst, wie organisiere ich mich, wie mache ich vielleicht meine Finanzen und so weiter. Also alles, was quasi deinen Alltag so ein bisschen bestimmt. Ich glaube, da muss man einfach entweder tatsächlich verschiedene Profile aufmachen oder so wie du, dass man das Ganze vielleicht ein bisschen anders labelt einfach. Also dass man nicht sagt, ich bin der Organic-Mensch und erzähle dann aber über Organisation und Motivation und Fokus noch zusätzlich, sondern man muss es dann halt einfach größer oder breitflächiger dann einfach labeln und dann kann man halt auch verschiedenste Themen quasi auf einem Instagram-Kanal besprechen. Es ist halt immer das, die Erwartungshaltung, was man dann eben bekommt. Und auch das ganze Thema Online-Marketing oder Social-Media-Marketing ist ja auch trotzdem super eng verknüpft mit digitalen Produkten beispielsweise. Also wie viele Leute verkaufen irgendwelche Templates für Canva oder irgendwelche Content-Kalender, alles Mögliche. Und das kann man dann natürlich auch, oder das ist halt nicht so abwegig, wenn du jetzt natürlich sagst, okay, Fitness und Social Media und digitale Produkte und Online-Kurse und Mitarbeitergewinnung oder Einarbeitung. Das ist natürlich dann ein bisschen schwierig, aber solange es thematisch in die gleiche Richtung geht, finde ich, ist das gar nicht so verkehrt oder auch gar nicht so der grobe Fehler, dass man jetzt sagt, okay, für digitale Produkte müsste ich jetzt einen ganz neuen Channel aufmachen.
Wie würdet ihr beide da vorgehen? Also ich meine, Chris hat das jetzt so ein bisschen selber durchgelebt, aber sagen wir mal, man ist ein Fitnesscoach und sagt, puh, jetzt möchte ich dann doch nochmal in eine andere Richtung gehen. Würdet ihr die Community da mit reinholen in das Thema? Also würdet ihr quasi den, oder würdet ihr, ne, oder einen zweiten Account aufmachen? Was wäre denn so, was hast du da gemacht, Chris? Weil ich fand das ganz interessant, dass du gesagt hast, ja, man verliert Follower, aber wie du richtig sagst, am Ende ist es ja wichtig, wie viele Kunden man gewinnt. Ne? Deshalb habe ich mir sofort mitgeschrieben, 90% deiner Kunden kommen über Social Media, was genau das ja zeigt, weil was bringen mir 100.000 Follower, die ich mit einem Thema bespiele, was mir vielleicht nicht mal mehr Spaß macht, sondern einfach nur, weil ich weiß, es hat eine Reichweite, versus ich habe, so wie du, vielleicht 5.000 Follower, davon sind aber 90% potenziell Kunden, viel, viel sinnvoller. Aber wie macht man das? Weil ich glaube, die Frage stellen sich viele. Ich glaube, wir hören bestimmt ein paar Leute zu, die sagen, ja, ich habe eine Followerschaft und ich bin kurz davor, das Thema zu wechseln. Was soll ich tun?
Also ich habe zwei Punkte. Punkt eins ist für mich, dass ich, und da bin ich vielleicht ein bisschen anders aus, ich will ja sowieso immer nichts so machen, wie es alle anderen machen. Das ist vielleicht auch schon mal so, ich versuche immer gegen den Strom zu schwimmen. Und ich nutze mittlerweile Social Media tatsächlich nicht mehr so krass, um einfach jetzt den ganzen Tag nur Content rauszuhauen. Ich habe immer wieder Phasen, wo ich das mache, aber ich verstehe Instagram für mich so ein bisschen als zweites WhatsApp. Für mich ist Instagram eher so dieser Netzwerk-Channel und ich merke halt auch einfach, dass dadurch, dass ich das genauso genutzt habe, dass ich halt über die letzten Jahre geile Kontakte wie euch irgendwie geknüpft habe und halt mit den Leuten Kontakt halte. Das mache ich teilweise über Social Media, teilweise über WhatsApp und so sehe ich Instagram für mich weniger als ich produziere jetzt unendlich viel Content, was natürlich, wenn ich das machen würde, noch mehr machen würde, da auch noch mehr passieren würde. Das merke ich einfach. Bin ich aktiv auf Instagram, haue ich Content raus, plötzlich kommen wieder ein paar neue Kunden rein, ne? Aber für mich ist Instagram dieser Kontaktchannel so ein bisschen wie WhatsApp. Das ist der Punkt eins. Und der Punkt zwei für mich war, ich habe meinen Channel, den Chris, der jetzt auch Chris.offhype heißt, den sehe ich als mein Personal Branding Ding, unter dem ich immer mit. Und da teile ich alles, was so bei mir passiert. Wenn ich Bock auf Stories habe, mache ich halt nur Stories. Wenn ich Bock habe auf Content, haue ich Content raus. Und deswegen habe ich noch einen zweiten Kanal eröffnet, der nur für die Agentur Offhype ist. Und damit entkopple ich das so ein bisschen. Ich habe gesagt, bei Offhype, bei dem Kanal, hauen wir konstant Einblick in die Firma rein, hauen wir zwischendrin Content Pieces raus und so weiter, damit einfach da das bisschen weitergeht. Und wann immer ich mich entscheiden sollte, hey, wir verkaufen die Firma, ich lege die mit einer anderen Firma zusammen, dann habe ich das getrennt und ich kann immer noch mich als Person weiterhin zeigen und darüber die Kunden akquirieren, für was auch immer das Thema dann ist. Und das waren so meine zwei Entscheidungen, die ich für mich getroffen habe. Also zwei Kanäle, einmal für die Firma, damit ich so ein bisschen loskoppel, diesen Namen Offhype mit mir selber. Der ist natürlich immer noch in meinem Namen drin, ganz klar. Aber wenn ich mich irgendwann entscheide, ich will das nicht mehr, dann kann ich das einfach rausnehmen. Und das zweite eben, dass es für mich nur, nicht nur darum geht, irgendwie Content den ganzen Tag rauszuhauen, weil ich einfach merke, nach 4 Jahren habe ich einfach nicht mehr so den großen Bock da drauf, sondern dass es eher für mich wie so eine Art Kontaktbörse ist, wo ich coole Leute irgendwie immer wieder mal anschreibe, wo ich mit denen, also anschreibe im Sinne, ich will wirklich mit denen irgendwie in Kontakt treten, sei es für ein Thema OMR, sei es für irgendwie Ads, sei es irgendwas. Und so sehe ich Instagram und nicht mehr als die klassische Content-Maschine.
René, da hast du doch bestimmt einen Tag. Also mein erster Gedanke war, dass ja auch Instagram das forciert ein bisschen. Ne? Also Instagram hört, glaube ich, gerade gerne zu, weil so dieses Thema DMs und Thema Verknüpfung, Verbindung, dafür steht ja Instagram und das ist ja auch vielleicht das, wo sie sich von anderen Social-Media-Plattformen lösen. Oder René, also eigentlich ein smarter Ansatz, was Chris da macht.
Absolut. Also zum einen könnte man natürlich auch sagen, wenn man jetzt von Fitness zu Social Media wechseln möchte, theoretisch könnte man dann auch überlegen, okay, mit meinem Social Media Marketing Ansatz könnte ich ja auch die Zielgruppe der Fitnessleute ansprechen. Ne? Das wäre zumindest so ein leichter Übergang, dass man halt sagen kann, okay, ich gebe jetzt Social Media Tipps für Fitness-Influencer oder für Leute, die halt auch in der Fitnessbranche unterwegs sind. Finde ich einen ganz smarten Weg. Und was ich da halt direkt dachte, was du gesagt hast, Chris, auch dieses Thema Content Creation, sich jetzt hinzusetzen und einen Karussell-Post zu erstellen und so weiter, ist bei mir auch aktuell richtig, richtig schwierig. Dadurch, dass ich ja jetzt halt bei AdsLab arbeite, ist da ein bisschen weniger Zeit für. Aber allgemein kann man viel, viel schneller auch so Beobachtungen teilen, wenn man beispielsweise den Broadcast-Channel hat. Dass man da einfach eine Idee kurz reinhaut, oder auch, was jetzt natürlich ein bisschen schade ist, das Thema Threads in Deutschland leider wieder nicht mehr verfügbar. Aber das wäre, glaube ich, so eine App gewesen für mich jetzt aktuell. Einfach einen kurzen Gedanken aufschreiben, in ein paar Sätzen runterbrechen und dann erstmal teilen und gucken, was daraus passiert. Eigentlich ein echt spannender Ansatz. Und ich glaube, da ist halt jeder Creator oder jeder Selbstständige dann so ein bisschen an so einem Punkt oder an so einer Tal- und Karussellfahrt, was halt da dann sich langfristig halt auch durchsetzt. Ne? Also was kann man halt schnell umsetzen, wie schafft man das von, weiß ich nicht, einer Stunde Karussellpost erstellen zu 5 Minuten eine kurze News zu erzählen, finde ich auch genau das Gleiche. Man ist jetzt schon so lange mit dabei und auf der einen Seite hat man natürlich Systeme, wie man schnell Content erstellen kann, aber genau das Gleiche. So, mich stört es jetzt gerade aktuell gar nicht, dass ich wenig Content erstelle, sondern das halt, was wir machen oder jetzt fokussiert auch auf AdsLab, für AdsLab Inhalte zu erstellen, macht halt auch einfach gerade mehr Bock.
Amen.
Ich glaube, es hat sich auch einfach Instagram in den letzten Jahren extrem verändert, auch so die Leute. Ne? Wenn ich überlege, klar, die Sachen funktionieren noch genauso wie vorher auch. Also wer viel kommentiert, ist halt automatisch in der Sichtbarkeit. Klar, wer viel Content, wer viel Inhalte raushaut, klar, dass ich dann auch mehr in der Sichtbarkeit bin. Da kommt es weniger darauf an, dass jetzt irgendwie jeder Beitrag zig Likes oder Views hat, sondern es geht einfach darauf an, kommt darauf an, dass ich konstant eben in der Sichtbarkeit bin. Und das hat sich nicht verändert. Aber die Art und Weise, wie die Leute Bock haben zu kommentieren oder auch in die Interaktion reinzugehen, das hat sich schon verändert. Also ich muss schon sagen, wo wir 2018 waren und da gestartet haben, da war ja gefühlt unter jedem Post Romane und es hat sehr, sehr viel unter den in den Kommentaren, finde ich, stattgefunden. Und man merkt schon, ne, das sind immer noch Kommentare, es passiert auch immer da noch viel, aber es passiert eben auch viel zwischen den Dingen, also in den DMs und so weiter. Oder ich mache eine Story und darauf reagieren und stellen die Leute viele Fragen. Also ich denke schon, es hat sich einfach viel entwickelt, genau in die Richtung, wo es ja auch Instagram oder Meta im Allgemeinen gerne möchte. Also mehr hin zu diesen privaten Konversationen und das letztendlich deswegen auch WhatsApp, alles in eines rein, ne? Dass man einfach guckt, okay, du hast den Aufhänger, den Content und danach starten irgendwie persönliche Interaktionen und dass dieses Instagram und WhatsApp und Facebook alles in einem wie so eine große Bubble ist, wo ich von der einen zur nächsten letztendlich so immer hin und her geleitet werde. Also ich sehe irgendwie einen schicken Content, cool, dann schreibe ich meinem Freund an, teile das mit dem, unterhalte mich darüber, mache vielleicht später noch, wie es Apple auch macht, ne, gemeinsam mir das Video anzuschauen. Ich bin mir sicher, dass irgendwie solche Funktionen später auch kommen werden, wo ich irgendwie ein lustiges Katzenvideo sehe. Ich schicke das dem Freund rüber und wir können es zusammen anschauen und darüber lachen. Also ich denke, dass es mehr und mehr in diese Richtung gehen wird und ich dementsprechend auch den Content und auch die Produkte darauf abstimmen muss.
Das heißt ja so ein bisschen, du hast unbewusst dich eigentlich schon darauf eingestellt, wo sich Instagram auch hinentwickelt. Also du hast unbewusst dadurch, dass du gesagt hast, ich mache weniger Content, wenn, dann mache ich den so und ich bin mehr in den DMs und das ist genau das, was Instagram ja eigentlich will. Das heißt, du bist da eigentlich ohne es zu wollen Vorreiter, wie man die Plattform benutzen soll.
Also ich muss gestehen, ich habe ab und zu das Gefühl, dass ich Sachen dann schon irgendwie vielleicht also wirklich unbewusst mache und ich das dann aber erst so ein Jahr später dann realisiere. Also das und ich glaube, es geht uns allen dreien so. Wir machen Dinge und danach dann merken wir, okay, krass, war irgendwie schon das richtige Pferd, worauf wir dann gesetzt haben. Und ein Thema, was mir so auch jetzt wieder bewusst geworden ist, dass sich halt einfach alles verändert. Ich habe letztens eine Sonnenbrille von Ray-Ban gekauft. Ich bin auf Instagram gegangen, habe dort eine Weiterverlinkung gehabt auf deren Webseite, habe mir da diesen AR-Dings da rausgeguckt, habe mir damit die Brille angezogen und getestet, bin dann wieder rüber auf Social Media, habe da noch ein bisschen... Also es ist alles so krass miteinander verknüpft irgendwie und das zeigt einfach, wohin sich das alles entwickelt und dass man einfach... glaube ich, schon etwas breiter jetzt denken muss. Man darf nicht in diesen alten Mustern bleiben mit einfach nur Content raushauen, kommentieren und so weiter, sondern man muss einfach gucken, wie alles miteinander verknüpft ist und eben so ein bisschen breiter im Allgemeinen denken, auch so mit den Produkten etc. Also ich glaube, das ist einfach wichtig.
Und ich glaube auch, dass seit ich bei AdsLab arbeite, viel mehr diese Awareness dafür geschaffen ist, so, was passiert eigentlich? Wir beobachten sehr, sehr viel und nehmen das halt auch dann für unsere Deep Dives und alles möglich für unsere ganzen Workshops und so weiter mit, dass man das halt wirklich auch so ein bisschen tatsächlich einfängt und mal verarbeitet, weil die meisten, ja, erstellen dann halt trotzdem weiter ihre Videos so, wie sie es vielleicht schon vor 2-3 Jahren gemacht haben, aber dann siehst du beispielsweise, dass du eine Hook heutzutage ganz anders aufbaust oder ganz anders erzählst oder vom Videoschnitt her, wie sich das über auch bei TikTok verändert hat, das ist halt super krass und schnelllebig und das ist halt so das Spannende, gerade einfach mal zu beobachten, was passiert eigentlich und das mal festzuhalten und nicht quasi einfach so unbewusst sich so selber quasi in seinem eigenen Tempo weiterzuentwickeln, weil es gibt immer noch Leute, die ein Video dann starten und erstmal so eine halbe Sekunde passiert so gar nichts und dann so, hi, mein Name ist und heute in dem Video geht es darum, da hast du alle schon verloren. Und das halt mal so ein bisschen zu beobachten, was es da für Möglichkeiten gibt. Wir haben keine Aufmerksamkeitsspanne von 3 Sekunden mehr, wo wir beurteilen, ob in den ersten 3 Sekunden das Video spannend ist, sondern 0,4 Sekunden. Und wie kriegt man das hin, dass man in diesen ersten 0,4 Sekunden, wo du vielleicht ein halbes Wort erzählt hast, wie kriegt man das dahin, jemanden zu catchen? Und jemandem Kontext zu geben, worum es in deinem Video geht. Und sowas, das haben wir jetzt halt viel, viel mehr so im Fokus, uns darauf zu konzentrieren, okay, was gibt es da an Möglichkeiten, welche Hacks, wir sammeln das alles und das ist halt so spannend und deswegen ist es, glaube ich, halt auch manchmal echt schwer, dann Content zu erstellen, weil man so viele Eindrücke schon den Tag über gesammelt hat, dass man sich denkt, boah, krass, wir haben es jetzt irgendwo abgelegt und nutzen das wahrscheinlich auch in den nächsten Präsentationen, aber ja, es ist sehr, sehr viel, was sich halt so schnell verändert. Ich habe das letztens mal bei TikTok, ist mir das aufgefallen, wie krass schnell diese Schnitte geworden sind. Da habe ich ein so ein Video geguckt und ich dachte, ich werd hier gerade komplett attentionmäßig überstimuliert. Da hat das, manchmal pinkt das ja so, wenn so ein Video losgeht mit so einem Katsching oder Bing, irgendwas, so dass man halt da schon Aufmerksamkeit hat. Und ich habe dieses Video einfach nur quasi so von außen angeguckt. Also gar nicht, worum ging es eigentlich, sondern wirklich nur diese Geräusche und wirklich alle 2-3 Sekunden Bing, Bing, so und 5 Schnitte und das man hat kurz die Person gesehen, dann wieder ein Stockvideo, dann nochmal so ein Übergang, wo dann irgendwie noch sowas da so abgeschnitten wurde und so, es war viel zu viel und dann gibt es halt wie gesagt noch andere Leute, die vielleicht intuitiv auch schon auf Reels setzen oder auf TikTok und die dann halt wirklich erzählen so, ja, hi, mein Name ist und dann, also das ist halt irgendwie so super spannend, wie schnell das funktioniert und wie quasi auch sich die ganze Szene so weiterentwickelt in so einem rasenden Tempo.
Voll. Also überhaupt die Art und Weise, wie wir Content aufnehmen, hat sich so krass geändert. Ich versuche mal jetzt den Schwenker zu machen, Chris, zu deinem zweiten Thema, also quasi Mitarbeiter-Onboarding, weil da ist es ja auch so, das hat sich ja auch verändert. Also du führst ja jetzt gerade auch ein, sage ich mal, dass ein Mitarbeiter nicht mehr geonboardet wird mit irgendwelchen Word-Dokumenten, die er sich durchlesen muss, also vielleicht auch noch, aber das ist ja gerade, glaube ich, das Thema, ne? Also selbst Mitarbeiter-Onboarding sollte mit coolen oder guten Videos passieren. Erzähl mal, also vielleicht erstmal, wie kamst du auf das Thema und was ihr da vielleicht anders macht als andere?
Also ich glaube, dass alles zusammenspielt in Bezug auf, dass es in Richtung Edutainment geht. Also die letzte OMR finde ich jetzt auch wieder gezeigt, dass zwar dieses Wort nicht konkret so gefallen, aber das Drumherum, es geht einfach darum, die Leute zu entertainen, egal in welchem Bereich. Das heißt, für uns dann in dem Thema Weiterbildung Edutainment. Und dass die Sachen nicht erschlagend sind, sondern eher Spaß machen, sich anzuschauen und eben unterhalten sind. Und da auch das Thema Kurzvideos, was du jetzt auch gerade gesagt hast. Es geht darum, eigentlich einen Inhalt kurz und prägnant zu erklären. Wo früher irgendwie die Leute gesagt haben, hey, bei mir in meinem Videokurs oder im Allgemeinen, du hast 230 Stunden Videomaterial. Das, was früher gecatcht hat, ist mittlerweile, mag vielleicht immer noch den einen oder anderen überzeugen als Käufer, aber wenn wir ehrlich sind, keiner von uns schaut sich 230 Stunden Videomaterial an. Also das, was eher so das, wo ich sage, da habe ich auch wirklich Bock, mir das durchzugucken und ich schaue auch wirklich alles von vorne bis hinten durch. Das ist so, ich sag mal im Durchschnitt, eine Stunde bis maximal 3 Stunden. Das ist das an Videomaterial und Lerninhalt, den ich überhaupt konsumieren kann. Und viele denken, naja, ist ja wurscht, ob das von vorne bis hinten durcharbeitet. Der Kunde hat ja sowieso bezahlt. Ja, im ersten Schritt stimmt es. Und auch als Mitarbeiter, ja, im ersten Schritt stimmt es. Reicht ja, wenn die den Grundsatz verstehen und sich weitergebildet haben. Aber ich will ja eigentlich immer erreichen, dass sie ein Produkt komplett von vorne bis hinten durcharbeiten, damit sie das nächste Produkt auch wieder kaufen. Und diesen gleichen Ansatz fahren wir eben auch bei dem Thema Weiterbildung für Mitarbeiter. Also nicht erschlagend, sondern eigentlich eher Entertainment und über diesen Entertainment-Faktor etwas beibringen. Und das fängt an bei einem Dashboard, wenn ich mich einlogge, dass es irgendwie schick aussieht. Das geht weiter über die Video-Lessons, dass das Ganze irgendwie nicht, ich muss mir irgendwas durchlesen und klicke mich hier durch 20.000 Notion-Templates, was auch gut ist. Ich will nichts gegen Notion sagen. Oh, ich weiß, dass du...
Halt mich zurück, Daniel, halt mich zurück.
Aber es ist halt, Notion ist für mich so eine Art Datenbank. Ich habe da unglaublich viel, was ich da eintragen kann, rauslesen kann, super viel verknüpfen kann, was gut ist, um Sachen abzulegen und wieder zu finden. Als Weiterbildungsplattform finde ich es einfach nicht passend, weil ich kann natürlich schon Videos reinverlinken und ich kann es auch da schick machen. Aber ich habe halt einfach verschiedene Funktionen, die mir so eine Online-Plattform eben bietet, wie zum Beispiel, ich schalte nur bestimmte Videos in einer gewissen Reihenfolge frei. Ich kann bei den, und dann kommt es ja nicht nur auf die Plattform an, sondern auch die Videos irgendwie so zu gestalten, dass es eben nicht nur eine Frontbeschallung ist, sondern dass ich da irgendwie diesen Entertainment-Faktor habe. Bestes Beispiel ist für mich Masterclasses aus den USA. Das ist so eine Art Weiterbildung mit krassen Persönlichkeiten wie Richard Branson und so weiter. Und da sieht man einfach, dass die Kameraperspektiven von unterschiedlichen Seiten kommen, dass sie zwischen ein paar Animationen haben, dass die Videos schön kurz gehalten sind, also so zwischen, ich sag mal, 2 und 8 Minuten meinetwegen in dem Dreh. Ne? Also das sind alles so Dinge, die da halt einfach mit reinspielen, die wichtig sind, egal ob ich jetzt sage Weiterbildung von Mitarbeitern oder Online-Kursen. Es muss einfach Spaß machen, sich diese Videos anzugucken und darauf kommt es an.
Voll. Jetzt kurzer Gedanke, wahrscheinlich so aus der alten Welt, da würde jetzt vielleicht ein alter Chef sagen, meine Mitarbeiter sollen hier keinen Spaß haben, die sollen was lernen, aber das ist ja genau das, was du versuchst und du weißt oder wir wissen einfach auch durch Social Media, wie man heutzutage Content konsumiert und du hast völlig recht, wenn ich eine Stunde langweilig ein Thema durchlesen lasse, hat es einen ganz anderen Effekt, als wenn ich es zeige. Das heißt im Endeffekt, vielleicht mal an die alte Welt rausgeschrien, bitte überlegt nicht so, also ich meine, dieser Gedanke ist ja nicht, wir wollen das hier irgendwie spaßig machen und dass ich am Ende überhaupt nichts mitbekommen habe, sondern genau das, so lernen wir heutzutage oder so lernt fast jeder Mensch besser und effektiver. Also am Ende bringt halt, glaube ich, dieser Einsatz zu sagen, wir nehmen das so und so auf, machen das kurz, machen das mit Animation, bringt mir als Unternehmen am Ende mehr, als wenn ich es alles in ein PDF-Dokument reinklatsche. Oder?
Genau, es gibt eigentlich so 3 Dinge, die man da eigentlich so sagen kann. Zum einen der Lernerfolg, also dass ich einfach dem Mitarbeiter, dass dem die Dinge klarer werden, er versteht schneller, das ist der eine Faktor, was ja wichtig ist, weil ich dadurch letztendlich auch die Qualität der Arbeit irgendwo steigere. Das zweite ist, dass ich natürlich automatisiere und vor allem auch die Verständlichkeit irgendwie dadurch stärke und ich jetzt nicht irgendwie einen anderen Mitarbeiter die ganze Zeit brauche, der dann den Mitarbeiter wieder einlernt. Und der dritte Faktor ist im Allgemeinen auch sowas wie diese Kostensenkung, die ich damit habe. Also wenn ich jetzt irgendwie sage, ich habe einen Mitarbeiter, für den ich normalerweise eine Einlernzeit von 2 Monaten brauche. So 2 Monate heißt 2 Monate Festgehalt. Und wenn ich das Ganze jetzt halt reduzieren kann auf meinetwegen 1 Monat und ich dafür irgendwie auch keinen zweiten Mitarbeiter die ganze Zeit brauche, der denjenigen einlernt, das sind alles so Dinge, die sich dann später auf die Kosten wieder auswirkt und damit einfach die Mitarbeiterbereitschaft, also Readiness von dem Mitarbeiter, ich damit verkürze, die Kosten damit verkürze und der schneller sich um Kundenaufträge und Sonstiges kümmern kann. Also das sind alles so Dinge, die da einfach mit reinspielen, wo im ersten Moment jetzt nur danach klingt, ja okay, einen schicken Mitgliederbereich oder Weiterbildungsbereich für die Mitarbeiter brauche ich jetzt nicht unbedingt, ja. Das stimmt, aber wenn die Mitarbeiter effektiver lernen, schneller lernen, das besser verstehen, ich keinen weiteren Mitarbeiter brauche, all diese Dinge, die wirken sich direkt auf die Kosten aus. Und das Ganze ist ja replizierbar. Das ist ja jetzt nicht nur für einen Mitarbeiter. Also ich definiere einmal einen Prozess, ich definiere einmal dieses Konstrukt und habe danach, egal wie viele Mitarbeiter ich einstelle, immer wieder diesen gleichen Prozess. Ich brauche dann bloß kleine Stellschrauben irgendwo drehen, wo ich was anpasse. Und das wirkt sich direkt auf das EBIT aus vom Unternehmen. Also wo ich direkt merke, ich habe Kosteneinsparungen, ich habe Kapazitäten, die frei werden etc.
Kannst du kurz, wir machen einen kurzen Werbeblock, deine Dienstleistung erklären? Also was hole ich mir denn da, wenn ich sage, ey, das klingt total spannend. Wie unterstützt du da einen? Also ne, du hast ja selber schon gesagt, das ist nicht nur die Plattform, die du da zur Verfügung stellst, da passiert dann noch mehr. Erzähl mal kurz, mach mal deinen Elevator-Pitch.
Eigentlich komplett simpel. Es ist einfach, wir setzen das Ganze sowohl technisch als auch eben mit dem Input um. Also das Einzige, was der Kunde liefern muss, ist, egal ob ich jetzt einen Online-Kurs habe oder die interne Weiterbildung, natürlich der Inhalt als solches muss vom Kunden kommen, aber wir machen alles technisch umsetzen auf der Plattform. Wir beraten den Kunden dabei, wie er die Videos aufbauen sollte. Und wenn er keinen eigenen Videografen hat, kommen wir auch mit dem Videografen vorbei und drehen das Ganze mit dem Kunden ab. Also wir machen im Grunde genommen alles, was er haben möchte, sodass er dann später sich hinsetzt und einfach nur das Ding live schalten muss. Und ich glaube, der Charme an dem Ganzen ist, dass das nicht irgendwie selbst programmiert ist von uns, sondern das ist einfach eine Standardplattform, die es schon gibt. Wir richten natürlich trotzdem im Hintergrund alles technisch soweit ein, aber der Mitarbeiter, egal welchen Mitarbeiter er dann später hat, der das ganze Ding betreuen soll, kann das mit zwei Dingen, da muss er nicht kein technisches Know-how haben, um neue Videos hochzuladen oder irgendwas da drin anzupassen. Und das ist halt der Charme letztendlich, dass wir alles so weit fertig machen, dass egal welcher Mitarbeiter, selbst wenn es ein Werkstudent ist oder irgendwie eine eingekaufte Kraft, jeder kann da drinnen arbeiten.
Cool, also das heißt aber, ihr sagt auch, wie das Ganze, die Inhalte hast du ja gesagt, liefert ihr nicht, was ja Sinn macht, weil könnt ihr, aber ihr sagt schon, ey, halte das hier kurz, also ihr gibt schon so einen Rahmen mit.
Genau, wir machen alles, okay. Wir gehen mit dem Kunden gemeinsam letztendlich da rein und sagen, hey, was genau soll die Weiterbildung sein oder was soll der Online-Kurs sein? Alles klar, wir strukturieren mit dem Kunden gemeinsam den Kurs oder den Inhalt. Wir gehen gemeinsam durch, wie lange die Videos sein sollten. Wir geben sogar auch Input natürlich zu den Inhalten. Also wenn der Kunde sagt, es geht um das Thema meinetwegen Sicherheitsvorschriften auf der Baustelle oder Projektmanagement, also wir hatten auch verschiedene Dinge ja schon. Okay, perfekt. So, das sind die Inhalte, die da rein sollten. Das sind die Dinge, so sollten sie von der Struktur sein. So sollten wir die aufbauen und gehen da wirklich mit dem Kunden in jedes Detail rein.
Ich versuche mal, den Kreis zu schließen. Wie habt ihr das dann? Also ich meine, das ist ja nochmal von dir eine komplett neue Dienstleistung, neue Marke, alles neu. Wie hast du das dann quasi eingeführt in deine Social-Media-Welt oder an deine Community, dass du das jetzt quasi anbietest, diese Dienstleistung?
Also ich muss sagen, ich mache das Thema Online-Kurse relativ offen. Das ist das, was ich nach vorne hin rauspubliziere, weil das zum einen die Community bei mir versteht und weil der Großteil meiner Kunden trotzdem in Richtung, ich würde es nicht sagen, jeder ist Berater oder Dienstleister, aber die meisten haben irgendeine Expertise, die sie verkaufen wollen. Und alles, was wir in Richtung interne Weiterbildung machen, da mache ich es tatsächlich klassisch in diesem altbekannten, ich will es jetzt nicht nennen Kaltakquise, aber ich lasse die Kontakte spielen und gucke, welche Firmen dafür geeignet sind und gehe dann gezielt auf die Leute zu. Also ich vermixe nicht diese beiden Themen auf den Social-Media-Kanälen. Inhaltstechnisch schon ein Stück weit. Also ich sage einfach, warum Weiterbildung und so weiter wichtig ist und dass man Weiterbildung automatisieren kann und dass Online-Kurse und so weiter wichtig sind. Also darüber mache ich schon auch so ein Stück weit dieses Thema Onboarding und Dashboard etc. Aber ich sage jetzt nicht, mein eines Produkt ist für die ganzen größeren Firmen, wo sie ihre Mitarbeiter onboarden können. Und das zweite Thema ist Online-Kurse. Also ich versuche mich schon stark auf das Thema Online-Kurse zu fokussieren, weil die meisten damit was anfangen können mit dem Begriff.
Ist denn, oder wie nimmst du da die Nachfrage wahr mit Weiterbildung? Weil ich kann mir auch vorstellen, so zum Beispiel bei uns ist ja immer das Thema Social Media, sollten wir das überhaupt machen? Lohnt sich das? Ist das nicht eher ein Kostenfaktor? Wie ist das bei Weiterbildung?
Also ich sag mal, Online-Kurse ist super einfach eigentlich zu verkaufen, weil Online-Kurse am Ende des Tages immer mit Umsatz auch verbunden werden kann. Also ich sage, okay, ich baue dir einen Online-Kurs, den verkaufst du und damit hast du wieder die Kosten dafür drin. Also das ist relativ simpel. Schwieriger zu verkaufen ist eigentlich eher dann das Thema Mitarbeiter, Onboarding und interne Weiterbildung, weil ich da diesen diesen Impact nicht sofort sehe. Also ich weiß natürlich, ja, okay, meine Mitarbeiter sind besser geschult, aber ich brauche dafür das Verständnis, dass die Leute dann sagen, okay, dadurch, dass die Mitarbeiter eben schneller geonboardet sind und dass das alles passt und so weiter, habe ich auf indirekten Weg dann eine Kosteneinsparung. Und das ist natürlich schwieriger zu verkaufen, als einfach zu sagen, hey, mit dem Online-Kurs, den wir dir gebaut haben, du kannst es technisch nicht umsetzen, das sieht danach auch nicht gut aus, was du da machst. Das mag vielleicht dann ein Einmalkäufer sein, aber um langfristig den Online-Kurs zu verkaufen, wird dir das mit dem Ding, was du da gebaut hast, nicht, also das wird einfach nicht passieren. Wir machen es dir gut, technisch gut umgesetzt und die Inhalte so optimiert, dass die Kunden den von vorne bis hinten durchschauen werden. Dadurch wird sich der Umsatz um meinetwegen 50, 100, 120, was auch immer Prozent steigern und das ist für den Kunden relativ einfach greifbar. Und das ist natürlich immer die Krux und die Schwierigkeit, was du halt auch bei einer Beratungsdienstleistung hast. Deswegen bin ich auch von den Beratungen weggegangen, weil das halt einfach immer schwieriger zu erklären ist. Und jetzt kann man sagen, ja, dann erklär es einfach so, dass es sich besser verkauft. Und da hatte ich einfach keinen Bock drauf. Und deswegen habe ich gesagt, okay, lass uns in eine Nische reingehen, in ein Produkt reingehen, wo ich diese Fragestellung und diese Erklärungsnotwendigkeit gar nicht habe.
Also ich würde mal mit zwei Themen abschließen. Einmal Thema Nummer eins, dein Journal. Also weil ich ja gerade dran denken musste, mir hat das Journal mega geholfen. Ich habe tatsächlich dadurch... Und das weiß der René, ich habe ja so ein Fokusproblem, ich will am liebsten mal 1000 Themen auf einmal angehen und gehe dann abends ins Bett und denke mir so, boah, 1000 Themen. Und das hat mir mega geholfen einfach, dass ich da wirklich anfange, ein Journal zu führen. Also vielleicht erstmal das, weil das hat gefühlt im ersten Moment, wird glaube ich jetzt der Zuhörer oder die Zuhörerin denken, das hat ja gar nichts damit zu tun, was ihr hier gerade besprecht. Also einfach kurz mal uns abholen, was hat das denn mit deinem Journal auf sich?
Also und zwar, ich bin immer ein Freund auf, also ich liebe haptische Dinge, ich liebe Physisches und ich finde, in einer digitalen Welt müssen wir eigentlich beides irgendwo miteinander kombinieren. Also physische Dinge, die der Kunde anfassen kann mit digitalen Dingen und ein Online-Kurs oder die Dienstleistung, auch die Beratungsdienstleistung ist halt etwas, wo der Kunde nichts zwingenderweise sofort zieht. Also er schließt mit mir einen Vertrag ab und er hat erstmal noch nichts. Und deswegen gehen ja auch viele Coaches, Berater, Dienstleister, viele Firmen darin über, dass sie für die Kunden ein Willkommenspaket haben. Und das war so erstmal der Grundgedanke. Zu sagen, ich habe irgendetwas Physisches, was ich den Leuten geben kann. In der Vergangenheit habe ich mir halt dann einfach Sachen genommen von anderen Unternehmen und habe die dann zusammengepackt, gesagt, hier Kunde, als Willkommensgeschenk, that's it. Und dann wollte ich auch was Eigenes haben. Und in diesem Willkommenspaket war eben vorher ein Journal von einem anderen Unternehmer drin. Ich fand das cool, wollte es aber umbauen, weil so ein paar Themen irgendwie für mich nicht gepasst haben. Und daraus ist dann dieses Journal entstanden. Also zwei Grundgedanken. Ich wollte etwas besser machen, als jemand anderes rausgebracht hat. Und das zweite, ich wollte die physische Welt, etwas Haptisches mit dem Digitalen verbinden. Und das funktioniert ziemlich gut, muss ich sagen. Und der zweite Ansatz, den ich da gefahren habe, ist zu sagen, okay, zum einen lässt sich natürlich das gut verbinden mit Online-Kursen, weil ich sage, hey, okay, der Kunde bekommt dann irgendwie seinen Planer, er kann sich dann ein Ziel setzen und sagt, ich will meinetwegen in den nächsten 5 Wochen meinen Online-Kurs ready haben und dann kombiniere ich das mit der Dienstleistung, die wir bringen. Also da ist so ein gewisser dann auch, ne, ein Match, wo ich sage, Zielsetzung und das entsprechend dann auch umzusetzen. Und das Gleiche machen wir aber jetzt auch eben, weil wir es den Unternehmern verkaufen. Also das Buch wird nicht nur von uns selbst verwendet, an unsere eigenen Kunden oder auch eben an klassische B2C-Kunden, weil auch ein klassischer Endkunde kauft es letztendlich dann. Natürlich auch im B2B-Kontext, aber ein Endkunde bekommt das Journal. Aber wir verkaufen es auch als Geschenk an andere größere Unternehmen, also wo die das wiederum an ihre Kunden geben. Und da ist mein Selling Point, dass ich sage, wenn ihr eine Beratung habt, zum Beispiel Social Media Beratung, und ihr euren Kunden dieses Journal mitgebt als Willkommensgeschenk, könnt ihr den Kunden das so verkaufen, dass ihr sagt, hey, lieber Kunde, du möchtest ja gerne in 10 Wochen meinetwegen 10.000 Follower aufbauen. Was musst du dafür tun? Jeden Tag Content raushauen, meinetwegen Kontakte knüpfen, mein Produkt anpreisen und so weiter. Das sollen die in ihrem Journal festhalten. Dafür gibt es so eine Seite dafür. Das nennt sich Zielsetzung. Da definiere ich die Ziele. Da muss ich Meilensteine daraus erarbeiten. Also all das geht Hand in Hand, egal was für eine Beratungsleistung oder Dienstleistung ich erbringe. Und das nutzen wir als Selling Point, damit andere Unternehmen wiederum unser Journal in größeren Mengen kaufen und das ihren Kunden schenken. Und das funktioniert ziemlich gut jetzt.
Ich fasse mal zusammen, mega schlau alles. Ja, mega, mega schlau. Also richtig, richtig coole Idee. Und wie gesagt, also Leute, holt euch das Journal. Also ich feiere das. Das war ja etwas, was du selber ja auch wirklich von null entwickelt hast. Ne? Alles, was da drin steht, ist auch etwas, was du selber ja anwendest oder was dir gefehlt hat. Also finde ich mega, mega, mega smart. So, wir sind eigentlich schon fast am Ende und es gibt noch eine Kategorie, Chris, die wir dir nicht gebrieft, wo wir dich nicht gebrieft haben. Und zwar haben wir immer die Kategorie am Ende, wem muss man wo folgen? Also vielleicht hast du einen Podcast, eine Instagram-Seite, einen LinkedIn-Account, irgendwas, wo du sagst, ey, da gucke ich regelmäßig rein, den müsste man echt oder der muss man folgen. Damit du ein bisschen Zeit hast, fängt René an. Hast du was, René, am Start? Sonst fange ich an. Hast du was?
Ich habe tatsächlich was. Und zwar habe ich gestern durch TikTok gescrollt und eine Seite gesehen, die keine TikTok-Videos macht, sondern Karussell-Posts hochlädt bei TikTok.
Okay.
Die heißt Sculp Life One und die macht so ein bisschen Mindset, Motivation, Achtsamkeit und sowas. Ist eine englische Seite und die hatte wirklich echt coole Tipps. Das sieht alles sehr ansprechend gestaltet aus. Auf jeden Fall mal auschecken. Sculp.life.
Das zeigt mal wieder, egal welche Plattform, wenn dein Content gut ist, dann ist auch das Format egal. Ne? Also immer diese Frage, was ist das perfekte Format, stellt sich da nicht, weil das, wenn es in einem Carousel geil verpackt ist, dann ist es geil.
Lass uns da mal eine gesonderte Folge zu machen.
Oha, sehr gut, sehr gut. ich mache mal weiter, richtig schön den Gast, quasi den Gast als letztes ranzulassen. Und zwar heißt die gute Dame Hena, H-E-E-N-A, und ihre Instagram-Seite ist The Hena, also H-E-E-N-A und dann Shake, die gute Frau kommt wahrscheinlich aus Indien, Shake geschrieben S-H-E-I-K-H und ich weiß, der René ist kein Canva-Freund oder er sagt, es gibt bessere Alternativen, aber wenn man wirklich mal was ganz schnell braucht in Canva oder überhaupt ein Design, wo man sagt, boah, ich will mir jetzt ja nichts bei Adobe reinziehen oder irgendwie mit Figma arbeiten, ich will jetzt einfach ganz schnell ein paar Infos haben. Die Frau ist der Wahnsinn und ich habe ihr wirklich angefangen zu folgen, da hatte sie irgendwie 2000 Follower, mittlerweile hat sie 116.000 und sie musste halt auch komplett switchen von Carousel-Format, also da kenne ich sie noch her, von Carousel-Format. Mittlerweile zeigt sie ihr Gesicht, macht immer bessere Videos und ist für mich so die Canva-Göttin auf Instagram. Also wenn man irgendwie was zu Canva wissen will, die Frau hat's drauf. Chris, wem muss man wo folgen? Erzähl mal.
Also dass ich wieder etwas ausholen muss, aber ich verfolge da auch wieder einen etwas anderen Ansatz. Und zwar, ich bin natürlich auch mein Freund davon, einzelne Profile zu haben, denen ich dann irgendwie folge und wo ich mir einen Input mitnehme, aber weniger wegen dem Inhalt, sondern mehr, wie die Leute das umsetzen, ihre Produkte zu verkaufen. Und es gibt da für mich, also zum einen oder nicht oder doch, die referenziere ich immer wieder. Die sind einfach krass in Bezug auf, wie sie ihr Community-Management machen, wie sie die Leute auch mitnehmen, wenn Sachen nicht so gut laufen und aber auch wenn sie gut laufen. Also einmal diesen Account oder nicht oder doch, kann ich jedem nur empfehlen. Weniger, weil der Inhalt, weil die verkaufen ja dann nur ihre Produkte, machen da Werbung, aber darauf zu achten, wie sie das machen. Mega smart, vor allem die Stories, schaut ihr euch an und da mitnehmen, wie sie bestimmte Sachen announcen, wie sie mit der Community umgehen, einmal das. Und einen zweiten Kanal, die macht Etsy Handmade, habe ich erst vor kurzem entdeckt. Auch hier, jetzt geht es ja weniger darum, was für Tipps die raushaut. Ich habe ja zwei Profile, einmal darüber, wo sie die Produkte verkauft und die andere, wo sie mehr in Richtung Vermarktung auch geht, wo sie erklärt, wie sie das Ganze auf Etsy vermarktet. Und auch hier, ich habe mich vor kurzem bei ihrem Newsletter angemeldet und es ging mir nicht darum zu sagen, was haut jetzt da für Sachen raus, sondern wie sie ihren Online-Kurs promotet hat. Und vielleicht einen kurzen Einblick darum, warum ich diesen Account so gut finde und vor allem, was ihr da daraus mitnehmen könnt. Sie hat da einen Online-Kurs zum Thema Produktfotografie jetzt vermarktet. So, und man hat konkret gemerkt, sie hat die vorigen Male auch andere Online-Kurse verkauft und ich glaube, die sind deutlich, deutlich schneller vom Verkauf gewesen. Hat sie auch dann die Zahlen immer wieder rausgehauen. Also da hat sie innerhalb von kürzester Zeit, glaube ich, knapp 100.000 Euro Umsatz gemacht, vielleicht auch weniger, ich weiß nicht genau. Lief also extrem gut und man hat gemerkt, bei dem Produktfotografie, der Kurs war im Vergleich zu den vorigen Kursen 150 Euro, jetzt bei 450 Euro oder sowas und das ist nicht so schnell angelaufen und diese E-Mails, die sie dort rausgehauen hat, extrem persönlich, hey Chris, ich habe gesehen, du bist noch gar nicht drin gewesen jetzt im Kurs, ich wollte dir noch mal ein paar Fragen beantworten, falls du da noch welche hast und zwar das und by the way, du kannst auch in Raten bezahlen. Das sind die Dinge, die für mich viel, viel wichtiger sind und wo ich viel mehr mitnehme als jetzt nur einen Canva-Tipp, wo ich sehe, okay, ich kann jetzt mit der und der Funktion meinetwegen schnell einen Instagram-Post erstellen. Was gut ist und wichtig ist, keine Frage. Und wenn mein Produkt ist, ich zeige dir, wie du mit Canva irgendwie geile Postings erstellen kannst, ist dieses Profil wahrscheinlich deutlich wertvoller. Aber für alle, die Produkte im Allgemeinen verkaufen, kann ich nur den Tipp mitgeben, schaut mal, wie das andere Leute machen. was gut funktioniert und was nicht gut funktioniert. Und das sieht man oft schon anhand dessen, wie sie promoten, wie sie im Hintergrund agieren. Meldet euch bei Newslettern an, schaut mal die Formulierungen dadurch. Das ist das, was ich mache. Ich habe witzigerweise auch vielleicht ein Ding, weil René, ich bin ja auch bei deinem Shop, ich habe ja auch bei dir schon ein Produkt gekauft. Und was mir zum Beispiel aufgefallen ist, dass du im Nachgang eine Bewertung, also eine E-Mail rausgeschickt hattest für die Bewertung, irgendwie, du bekommst dann 10%. Das sind die Dinge, die ich mir abspeichere. Es geht nicht darum, von wegen, dass der René geile Postings raushaut, sondern ich melde mich beim René bei seinem Newsletter an und merke, was für Sequenzen er rausschickt und pick mir dann die Golden Nuggets raus, wo ich sage, ach krass, daran hat der René auch gedacht, geil, muss ich mir auch umsetzen und bin dann in meinen Newsletter-Tour reingegangen, habe eine Sequenz dafür aufgesetzt. Das sind die Dinge, die ihr machen solltet und jetzt nicht nach jedem Profil gucken, was irgendwie geile Canva-Tipps raushaut, weil über dieses Behind the Scenes oder dieses, was die Leute nicht rausposten, das sind oft diese Golden Nuggets und das sind die den Umsatz bringen, weil ich glaube, dass ein Tipp, den jetzt der René auf seinem Social-Media-Profil raushaut, nicht so viel Umsatz gebracht hat, wie diese eine dumme E-Mail-Sequenz, die dir sagt, schreib mir eine Bewertung, du kriegst nochmal 10%, dadurch hat er zwei Sachen abgefrühstückt, er bekommt eine Bewertung auf seinem Shop, was genial ist, weil Bewertungen letztendlich wieder Umsatz treiben und die 10%, die ich danach nochmal dem Kunden gebe, um eine Folgebestellung zu bekommen. Und sorry, dass ich das jetzt rausgehauen habe, René, aber das sind solche kleinen Dinge, die oft diesen krassen Unterschied machen und die halt eben keiner vorne rum sagt. Und das sind die Dinge, die ich mir abschaue. Also deswegen das Profil, was mir noch fehlt, heißt Hey Honey, HEY_ und dann HANNI. Das ist ihr Profil, darüber teilt sie diese, das ist ihr Etsy-Profil, worüber sie da promotet. Und die hat aber auch in ihrem Profil dort nochmal das andere Social-Media-Profil auch verlinkt, wo es dann in Richtung Social-Media-Tipps und wie du ein eigenes Etsy-Business aufbauen kannst. Und sie hat auch da viele coole Beiträge, die einfach generell gut aufgebaut sind, um zu konvertieren.
Boah, das war eine Danksagung. War einfach alles verpackt. Ich bin mega froh, dass du dabei warst heute, Riss. Das machen wir, ich glaube, das müssen wir wiederholen. Also damit hast du es geschafft. Eine Wahnsinnsfolge haben wir damit abgedreht. Also vielen, vielen Dank, dass du da warst. Komm bald bitte wieder. Ich glaube, du hast noch sehr viel zu erzählen. Geile Folge, Leute. Hat Spaß Mega. Gemacht. Danke, Chris.
Super Spaß gemacht.
Danke für die Einladung.
Bis dann. Chris. Danke fürs Zuhören. Haut rein.
Ciao.